Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Dass wir wissen dürfen, du bist nicht im Grab geblieben, du lebst. Und danke ganz herzlich, dass du jetzt auch mitten unter uns bist, durch deinen Geist. Wir danken dir für dein Wort, wo du uns gegeben hast, die Bibel, wo lebendig ist. Und wir bitten dich, dass du jetzt gerade auch durch die Osterbotschaft zu unseren Herzen redest. Öffne du uns die Herzen dafür. Amen. Jahr für Jahr feiern wir Ostern und die Ostergeschichte mit all ihren Facetten ist den meisten unter uns schon sehr, sehr gut bekannt. Doch das Interessante an der Bibel ist, dass die Bibel das lebendige Wort Gottes ist. Sie ist unerschöpflich reich. Und von diesem unerschöpflichen Reichtum können wir auch profitieren, wenn wir ganz altbekannte Geschichten immer wieder hören oder lesen. Geschichten, die wir fast schon in- und auswendig kennen. Gott kann auch durch diese Geschichten immer wieder neu zu uns reden und unser Herz berühren. Und deshalb wollen wir auch genau auf das achten, was Gott durch die Ostergeschichte zu uns heute Morgen sagen möchte. Wir lesen dazu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 1. Lukas 24, ab Vers 1. Da steht: Am ersten Tag der Woche aber, also quasi an unserem Sonntag, an dem Sonntag nach der Kreuzigung, kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie, das waren verschiedene Frauen, die Jesus nachfolgten. Allen voran Maria Magdalena. Maria war eine Frau, die erlebt hat, wie Jesus sie von bösen Geistern befreit hat. Weiter gehörte auch eine gewisse Johanna zu diesen Frauen. Johanna war eine sehr wohlhabende Frau, denn sie war die Frau vom Verwalter vom König Herodes. Und als Verwalter von einem König, da hat man ordentlich Geld. Und die Frau, die war die Verwalterin von ihrem Mann wahrscheinlich. Genau. Also die Johanna, die war auch eine von den Nachfolgerinnen Jesu, wo er da am frühen Ostermorgen mit unterwegs war. Und noch andere Frauen waren Jesus nachgefolgt. Warum sind die Frauen Jesus nachgefolgt? Ganz klar, sie wussten, Jesus ist der versprochene Retter. Von dem, was Jesus tat, wie Jesus redete, wussten diese Frauen, Jesus musste der versprochene Messias sein. In Lukas Kapitel 8, Vers 3, da lesen wir, dass diese Frauen Jesus auch dienten. Sie dienten nicht nur mit ihrer Tatkraft, sondern es heißt dort, sie dienten ihm mit ihrem Vermögen. Und dass sie Jesus dienten mit ihrem Vermögen, das war nicht nur eine theoretische Angelegenheit, sondern hatte auch ganz praktische Auswirkungen. Das bedeutete für sie unter anderem, dass sie Jesus mit begleiteten. Von Galiläa nach Jerusalem. Das sind weit über 100 Kilometer, wo diese Frauen mit Jesus unterwegs gewesen waren. Und was hatten sie unterwegs gemacht? Ja, sie hatten dafür gesorgt, dass alles auch irgendwie funktioniert. Viel Hintergrundarbeit. Jesus und seine Jünger, die mussten ja auch kulinarisch irgendwie versorgt werden. Und dann haben die Frauen gedient, Jesus und seinen Jüngern, mit ihrem Vermögen. Man musste dafür sorgen, dass eine Unterkunft da ist. Und die Frauen, die haben gedient, ganz praktisch, und haben nach Unterkunftsmöglichkeiten sich umgeschaut oder haben ihr Beziehungsnetz da spielen lassen. Also wir sehen, diese Frauen, die haben vorbildlich Jesus gedient. ohne dass sie irgendwie groß in Erscheinung getreten sind. Das ist interessant. Wir haben da eine ganze Gruppe von Jüngerinnen und über die ist uns gar nicht so viel bekannt. Die haben mehr im Hintergrund gedient. Aber das ist wunderbar, wie man sieht, wie sie Jesus treu waren. Und jetzt, was machten diese Frauen, als Jesus gekreuzigt worden war? Am Ende von Lukas 23, da lesen wir, dass diese Frauen Jesus nicht verließen, wie der Petrus und die anderen Jünger, sondern sie standen von Ferne bei Jesus und standen von Ferne ihm bei. Und als Jesus ins Grab gelegt wurde, da schauten diese Frauen zu, wo genau legte man Jesus hin. Also sie blieben Jesus treu bis in den Tod. Und jetzt waren genau diese Frauen die ersten, die nach dem Sabbat, dem jüdischen Feiertag, Jesus aufsuchten, um ihn einzubalsamieren. Ganz früh hatten sie sich aufgemacht. Sie hatten dafür sich mit Gewürzen und Ölen ausgestattet. Sie haben daraus quasi duftende Salben zubereitet. Und jetzt wollten sie Jesus quasi einen letzten Dienst erweisen und ihn einbalsamieren. Das war überhaupt nicht selbstverständlich, was diese Frauen da machten. Es hätte nämlich gefährlich für sie werden können. Wir wissen, der Petrus und die anderen Jünger, die haben die Flucht ergriffen, weil sie Angst hatten. Der Petrus, der hat sogar Jesus verleugnet. Der hat sich nicht gewagt, vor anderen Leuten dazu zu stehen, jawohl, ich bin einer von den Jüngern gewesen. Und die Frauen, die hielten er ganz treu zu Jesus. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei dir ganz persönlich aus? Bist du auch so treu in der Nachfolge von Jesus wie diese Frauen? Vielleicht in der Schule, wenn es darum geht, dazu zu stehen, ich glaube, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Ich glaube nicht an die Evolution. Oder wenn ein Kollege am Arbeitsplatz vielleicht eine negative Bemerkung über den christlichen Glauben oder über die Stündeler oder so machst, sagst du da ganz offen? Und ich finde das nicht in Ordnung, wie du da so redest. Treu zu Jesus zu stehen, egal wie die Umstände sind, da können wir die Frauen als Vorbild nehmen. Die Frauen, die machten sich also auf den Weg zum Grab. Wir haben ja gesehen, wo man Jesus hingelegt hatte. Und sie wussten auch, vor das Grab hatte man einen großen, schweren Stein gerollt. Nun kam sie dort an und jetzt lesen wir weiter ab Vers 2. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Wir müssen vor Augen haben, das Grab Jesu, das war nicht so ein Grab, wie wir es heute kennen, sondern das war eine Gruft, die in den Felsen gehauen wurde. Und so eine Gruft, die bestand aus einer Vorkammer und dann aus der eigentlichen Grabkammer, wo sich dann eine Bank befand und auf dieser Bank, da legte man normalerweise den Verstorbenen drauf. Und jetzt auf dieser Bank, da war niemand. Jesus war nicht da. Nur ein paar Tücher lagen da, in die man Jesus eingewickelt hatte. Das verwirrte die Frauen. Ganz klar verwirrte das sie. Sie waren ratlos. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 4. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Stimmt, genau das hatte doch Jesus gesagt. Aber inzwischen hatten die Frauen das schon wieder vergessen gehabt. Die Traurigkeit über Jesu Tod hatte ihr Herz so erfüllt, dass sie überhaupt nicht mehr dran gedacht hatten, was Jesus ihnen gesagt hat. Kennt ihr auch so Situationen, so etwas? Da muss gar nicht allzu viel passieren. Es kann eine schlechte Note sein, wo man von der Schule heimbringt. Oder es kann ein Konflikt in der Familie sein mit irgendwelchen Mitmenschen. Oder es kann Schwierigkeiten am Arbeitsplatz geben. Und schon ist unser Herz erfüllt mit Traurigkeit, mit Dunkelheit. Wir wissen nicht, wie sollen wir überhaupt da wieder rauskommen, obwohl es eigentlich so kleine Dinge sind. Und schon passiert es, dass wir gar nicht mehr an die Dinge denken, wo Gott uns in seinem Wort verspricht. Wir denken gar nicht mehr an die Verheißung Gottes und unser Herz ist wie verdunkelt. Wie gut war es damals, dass Gott den Frauen Engel geschickt hat, die sie daran erinnerten, was Jesus ihnen gesagt hat. Und solche Erinnerungen, die brauchen auch wir immer wieder. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir vielleicht traurig sind und den Eindruck haben, Gott sei weit weg, dass wir trotzdem den Gottesdienst aufsuchen, in die Predigt gehen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Da werden wir nämlich daran erinnert, was die Verheißungen Gottes sind. Deshalb ist es auch so wichtig, dass auch wenn wir uns nicht danach fühlen, dass wir in der Bibel dem Wort Gottes lesen. Denn dann werden wir daran erinnert, dass wir einen lebendigen Gott haben, dem kein Ding unmöglich ist. Vielleicht kennen wir auch Leute, die sind ein bisschen so in der dunklen Zeit drin. Und wir sind momentan nicht so in der dunklen Zeit drin. Da können wir uns das vornehmen, für solche Leute eine Erinnerungshilfe zu sein, wo wir Glaubensgeschwister vor Augen haben, die in der Traurigkeit gefangen sind. Da können wir ihnen doch ein Kärtchen schreiben mit einem guten Bibelspruch drauf, mit einer Ermutigung und können für sie wie eine Erinnerung sein, achte doch drauf, wir haben einen Gott, der von den Toten auferstanden ist. Jesus lebt. Bei den Frauen damals passierte etwas Interessantes. Wir lesen weiter ab Vers 8. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu veränderte die Frauen. Nicht mehr die Traurigkeit erfüllte ihr Herz, sondern heilige Ehrfurcht und Freude. So lesen wir es in der Parallelstelle in Matthäus 28, Vers 8. Da lesen wir davon, dass die Frauen von einer heiligen Ehrfurcht und von Freude erfüllt wurden. Wahrscheinlich wurde ihnen in diesem Augenblick, wo sie merken, Jesus ist von den Toten auferstanden, wahrscheinlich wurde ihnen erst da bewusst, wie groß Jesus überhaupt ist. Klar, sie hatten so viel schon mit ihm erlebt, viele Wunder. Aber jetzt erlebten sie, Jesus ist von den Toten auferstanden. Der mächtigste Herrscher dieser Welt. Die müssen alle einmal dem Tod begegnen. Und dem Tod können sie nicht entkommen. Da mag man noch so reich, noch so mächtig sein. Aber Jesus, er besiegte den Tod. Er ist von den Toten auferstanden. Wie mächtig ist doch der Herr Jesus. Ich kann mir gut vorstellen, wie das den Frauen unter die Haut gegangen ist, als ihnen bewusst wurde, wie groß und mächtig überhaupt Jesus ist. Sie wussten, ihr Geliebter und ihr liebender Herr, er lebt. Also das war schon eine riesige Freude, wo die Frauen damals erlebten. Und diese Freude, die musste man natürlich teilen. Die mussten sie den Jüngern von Jesus weitersagen. Wir können uns nur gut vorstellen, wie das Herz von den Frauen überquoll vor Freude. Und wie sie darauf brannten, das den Jüngern weiterzusagen. Die Botschaft, Jesus ist auferstanden. Und so kehrten sie um, gingen zum Haus, wo die Jünger versammelt waren. Doch was war das? Als sie den Jüngern davon erzählten, was sie erlebt hatten und was der Engel ihnen gesagt hatte, da sagten die Jünger doch glatt, was redet ihr denn da für ein Zeug? Das ist doch alles nur Geschwätz, dummes Zeug, was ihr da redet. Also ganz so wörtlich heißt es so nicht in der Bibel. Wörtlich steht hier in Vers 11, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Mit so einer Reaktion hatten die Frauen sicher nicht gerechnet. Die Frauen hatten doch eine so gute Botschaft zu verkünden, zu verbreiten. Und die wollten sie unbedingt weitergeben. Eine Botschaft, die ihr Herz erfüllte und die ihr Herz verändert hatte. Aber die Jünger glaubten ihnen nicht. Was für eine große Enttäuschung. Solche Enttäuschungen kennen wir vielleicht auch, wenn wir die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Wir haben erlebt, wie die Botschaft von Jesus unser Leben verändert hat, wie das unser Leben reich macht, dass Jesus, der Auferstandene, unser Leben erfüllt, dass er unser Leben führt und leitet. Und jetzt wollen wir anderen Menschen diese gute Botschaft weitergeben. Wir sagen ihnen, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Jesus ist auferstanden und du kannst ein neues, verändertes Leben durch Jesus Christus haben, wenn du ihn in dein Leben einnimmst. Klar, wir führen das noch ein bisschen weiter aus. Wir führen die Leute an diese Botschaft heran. Und dann bekommen wir zur Antwort, ja, das mag für dich stimmen. Ich versuche auch so ganz gut zu leben. Oder wir bekommen eine ablehnende Haltung und statt Begeisterung werden wir forsch angemacht. Ja, hör auf mit dem Zeug, ich will nichts davon hören. Du hast mir schon mal davon erzählt und jetzt ist bitte schön genug. Aber es kann auch sein, dass wir andere Gläubige ermutigen wollen, wo wir merken, sie sind in einer Glaubenskrise drin. Und wir haben gerade kürzlich eine wunderbare Glaubenserfahrung gemacht, wo wir den Auferstandenen erlebt haben. Und jetzt wollen wir sie ermutigen und sagen, du, ich habe das und das erlebt und das kann dir doch auch eine Ermutigung sein. Jesus lebt. Und die Person in ihrer Traurigkeit, in seiner Glaubenskrise gefangen, sagt uns nur, gönne ich dir, dass du diese Glaubenserfahrung gemacht hast. Ich mache gerade eine ganz andere Erfahrung und ist weiter in seiner Glaubenskrise gefangen. Solche Enttäuschungen, die können auch wir erleben. Und wie gehen wir damit um? Wenn wir erleben, die gute Botschaft, die wir zu verbreiten haben, die stößt gar nicht so auf Anklang. Sollen wir deshalb einen auf Rückzug machen und sagen, ja, dann resigniere ich halt, dann sage ich die gute Botschaft von Jesus nicht mehr weiter. Nein, nein, wir wollen nicht resignieren, sondern wir können darauf achten, wie es hier in dieser Geschichte weitergeht. Nicht alle Jünger hielten die Botschaft der Frauen für dummes Geschwätz. Denn vom Petrus, da heißt es in Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Beim Petrus, da hinterließ die Botschaft der Frauen ein Vielleicht. Ein Vielleicht könnte das doch wahr sein, was die Frauen erzählen. Und deshalb lief er zum Grab. Der Petrus wollte nicht im Ungewissen darüber bleiben, ob das stimmt, was die Frauen gesagt haben, oder ob das nur dummes Geschwätz war. Er lief deshalb zum Grab und tatsächlich, das Grab war leer, genauso wie es die Frauen gesagt hatten. Darüber geriet Petrus nun in Staunen. Er erkannte, hier war in der Tat etwas Göttliches passiert. Und einige Zeit später, da begegnete Jesus ja auch dem Petrus selbst und den anderen Jüngern ganz persönlich. Das ist wunderbar, wenn Menschen so wie der Petrus von der Auferstehungsbotschaft Jesu berührt und verändert werden. Und das passiert auch heute noch. Zum Glück passiert das heute noch, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und in ihrem Leben verändert werden. Gott will auch uns als Zeugen gebrauchen, so wie er damals die Frauen als Zeugen seiner Auferstehung gebraucht hat. Doch etwas wollen wir beachten dabei. Was hatte das Zeugnis von den Frauen bewirkt? Hatte das Zeugnis von den Frauen bewirkt, dass die Jünger zum Glauben gekommen sind? Nein, das hatte das nicht bewirkt. Selbst die beste Argumentation und die beste Überzeugungsarbeit hätte keinen Glauben bewirken können. Das Zeugnis der Frauen, das bewirkte Neugierde beim Petrus und bei anderen Jüngern. Und erst die Vergewisserung beim Petrus, dass das Grab tatsächlich leer war, also die Vergewisserung von der Wahrheit, und dass Jesus dem Petrus und den anderen Jüngern begegnet war. Erst das bewirkte letztendlich Glauben. Wir können auch sagen, dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist letztlich dem Wirken Gottes zu verdanken. Und so ist das auch noch heute bei uns. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Zeugen von ihm zu sein, Zeugen von der Auferstehungsbotschaft zu sein. Doch können wir Menschen wegen unserem Wirken zum Glauben bringen? Nein, das können wir nicht. Aber wir können sie zum Nachdenken bringen. Wir können Zeugen Jesus sein. Wir können Neugierde bei ihnen wecken. Aber dass ein Mensch letztendlich zum Glauben kommt, ist immer ein Geschenk Gottes. Gott muss durch seinen Geist an den Herzen von den Menschen wirken. Der Heilige Geist muss sie von der Wahrheit überzeugen. Gott muss sie letztlich zu sich ziehen. Es braucht wie eine Glaubensoffenbarung Gottes, dass Menschen heute auch noch zum Glauben finden. Und dieses Wissen, dass der auferstandene Herr Jesus, der derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit, auch heute noch an den Menschen wirkt in unsere Zeit, das entlastet uns in dem Auftrag, den wir haben. Wir dürfen freudig Zeugen von Jesus sein. Wir können Jesus bezeugen. Das, was wir erlebt haben, das, was wir glauben, dürfen wir bezeugen. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, und der Herr Jesus selber ist durch seinen Geist am Werk bei unseren Mitmenschen. Er selber leistet auch Überzeugungsarbeit. Und dieses Wissen, das hilft uns, unseren Auftrag wahrzunehmen. Wir dürfen im Dienst des lebendigen Gottes, wir dürfen im Dienst der Wahrheit sein und dürfen erleben, wie Gott uns auch als seine Zeugen gebrauchen möchte. Das ist ein großes Vorrecht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist von den Toten. Und es ist ein großes Vorrecht, dass du uns begegnet bist, dass wir zu dir finden durften. Wir danken dir für deinen Kreuzestod, dass du für unsere Sünden gestorben bist, aber auch auferstanden bist, dass wir dich erleben dürfen. Herr, das Vorrecht, dass wir in deine Nachfolge sein dürfen, erfüllt uns mit großer Freude. Und uns ist es ein Anliegen, dass noch mehr Menschen zum Glauben an dich finden dürfen. Du hast uns auch den Auftrag gegeben, als deine Zeugen in dieser Welt zu wirken. Aber Herr, es ist nicht immer einfach, wenn wir auf Widerstand stoßen, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Und doch wollen wir dir treu sein. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du, der auferstandene Herr, selbst wirkst auch an unseren Mitmenschen. Du ziehst sie durch deinen Geist zu dir. Und das ermutigt uns in unserem Auftrag, zu wissen, du selbst bist da und wirkst und willst uns gebrauchen als deine Diener hier in dieser Welt. Hilf du uns, dir treu zu sein, wo auch immer wir sind, wo auch immer wir stehen, was auch immer wir sagen, was auch immer wir tun. Amen.